Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche nahm vor genau 10 Jahren seinen Lauf. Eine Welle der Berichterstattung brach damals los und wir wollen heute rückblickend schauen, welche Rolle die Medien bei der Aufklärung spielten. Außerdem hören Sie bis 16 Uhr hinter den Kulissen von Facebook. Forscher durften ins Hauptquartier des US-Unternehmens. Und hoher Besuch aus der EU bei polnischen Journalisten. Auch darüber berichten wir. Heute vor genau 10 Jahren wurde zum ersten Mal darüber berichtet, dass es an der Berliner Jesuitenschule, dem Canisius-Kolleg in den 70er und 80er Jahren, mehrere damalige Schüler von Patres sexuell missbraucht worden waren. Klaus Mertes, Jesuitenpater und zu der Zeit Schulleiter des Canisius-Kollegs, hatte die Berichte der ehemaligen Schüler ernst genommen. Einer von ihnen ist Matthias Katsch. Er erinnert sich in einem Gespräch im Deutschlandfunk.
Ich glaube, da kamen verschiedene Dinge zusammen. Ganz sicher hat eine Rolle gespielt, dass es eine große Gruppe von Betroffenen war, die gemeinsam dieselbe Geschichte erzählen konnten. Dass da jemand war, der zugehört hat in Gestalt von Pater Mertes und gesagt hat, wir glauben euch und wir bitten euch zu sprechen. Und ja, es war sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass es sich um Männer als Opfer handelte, was für die Öffentlichkeit jedenfalls eine Neuigkeit war. Für die Expertinnen und Experten natürlich nicht. Und ja, wir hatten einfach Glück.
Matthias Katsch spricht von Glück, in der Öffentlichkeit Gehör gefunden zu haben. Er ist übrigens auch Sprecher der Betroffeneninitiative Eckiger Tisch. Und bei mir im Studio ist jetzt Christiane Florin aus der Deutschlandfunk-Redaktion Religion und Gesellschaft. Frau Florin, Sie haben intensiv über den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche berichtet. Würden Sie auch von Glück sprechen, dass die Betroffenen gehört und ernst genommen wurden?
Die Wortwahl ist sicher zwiespältig. Ich kann da ja von außen als Beobachterin jetzt gar nicht so drüber urteilen. Aber man fragt sich schon, was war eigentlich 2010 so anders? Denn es ist ja auch vorher schon über sexualisierte Gewalt berichtet worden. Aber plötzlich war da jemand wie Klaus Mertes, ein Pater, das heißt eben ein geweihter katholischer Priester, der den Betroffenen geglaubt hat und der auch Verantwortung übernommen hat. Und ich glaube, das war das Neue. Denn berichtet wurde auch vorher schon über sexualisierte Gewalt an katholischen Einrichtungen, aber es wurde dann doch immer von der Institution abgewiegelt und das war jetzt diesmal anders und ich glaube, Matthias Katsch hat das ja als Befreiung auch in seinem Buch beschrieben und ich glaube, das trifft es. Also es war eine Befreiung auch darüber sprechen zu können, gehört zu werden und ernst genommen zu werden.
Es entwickelte sich ja dann, ich habe es eingangs schon gesagt, eine Welle der Berichterstattung. Das ist bei Skandalen ja immer so. Die wellen dann erstmal hoch und dann flacht das so ein bisschen ab. In Ihren Augen, welchen Beitrag haben die Journalisten da geleistet?
Die Journalisten haben einen großen Beitrag geleistet. Auf diese Weise ist öffentlicher Druck entstanden und die Erfahrung zeigt ja, dass die katholische Kirche erst dann reagiert, wenn sie bestimmte Dinge nicht mehr abstreiten kann. Das war 2010 der Fall. Dennoch ist es interessant, dass es trotz des ganzen medialen Drucks 3 Wochen gedauert hat, bis sich der Vorsitzende, der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Erzbischof von Freiburg, Robert Zollitsch, dazu geäußert hat. Also Ende Januar, am 28. Januar, wurden die Fälle des Canisius-Kollegs bekannt. Daraus wurde sofort eine Diskussion über die katholische Kirche in Deutschland und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz braucht 3 Wochen, um sich dazu zu verhalten. Das wäre heute sicherlich anders.
Und wurde auch immer sauber recherchiert?
Ja, immer. Also Sätze mit immer und nie sind ja immer falsch. Mir fallen jetzt keine spektakulären Fälle von falschen Beschuldigungen ein. Ich habe ja auch selber recherchiert zu diesem Thema und kämpfe eher mit dem gegenteiligen Problem, dass uns nämlich, dass wir viele Fäden in der Hand halten, uns aber die letzten Beweise fehlen, um zu berichten. Ich fand schon bemerkenswert zum Beispiel, dass damals eine große Geschichte im Spiegel erschienen ist, im Februar 2010, in der vieles von dem vorweggenommen wurde, was dann die katholische Kirche erst 2018 offiziell zugegeben hat, nämlich dass es zum Beispiel mit Machtstrukturen zu tun hat, dass es also auch systemische Probleme gibt.
Das ist ein gutes Stichwort, systemische Probleme. Die Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule wurden ja damals auch in der Presse angeprangert. Sehen Sie da eigentlich Parallelen?
Ja, da sehe ich schon Parallelen. Es wurde das erste Mal Ende der 90er Jahre über die Odenwaldschule berichtet, gut 10 Jahre vorher. Aber offenbar war die Zeit noch nicht reif. Und beide verbindet natürlich, dass es beides geschlossene Systeme waren und dass es ein höheres Ideal gab, ja, dem man die Kinder geopfert hat.
Und heute ist das Strohfeuer verbrannt?
Mir fällt auf, dass es weniger öffentliches Interesse an dem Thema gibt. Mir schrieb letzte Woche ein Hörer, das sei doch alles eine ausgepresste Zitrone. Ich glaube, damit habt ihr für viele gesprochen.
Mhm. Dankeschön für diese Beobachtungen der vergangenen 10 Jahre und Ihre eigene Berichterstattung natürlich auch an Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Facebook und seine Algorithmen gelten ja als Buch mit 7 Siegeln. Bisher weiß niemand so genau, wie das mächtige Unternehmen hinter den Kulissen agiert. Welche erfolgreiche Firma lässt sich auch schon gerne in die Karten schauen? Bei einem riesigen Kommunikationsnetzwerk mit 2,7 Milliarden Nutzern weltweit ist die Sache allerdings brisanter als bei anderen Unternehmen. Jetzt will eine Studie des Hamburger Hans-Bredow-Instituts einen Einblick verschaffen. Mit herausgegeben hat sie Dr. Matthias Kettemann und er war dafür im August vergangenen Jahres eine Woche im Facebook-Hauptquartier in Kalifornien. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie tief er denn als sogenannter Embedded Researcher in die Büros der Facebooker schauen durfte.
Sehr tief. Dort gibt es nicht mal Räume. Das ist, die Büros haben ein offenes Konzept. Und dieses offene Konzept hat sich aber noch nicht durchgesetzt bis hin zu den Regeln, nach denen Facebook moderiert. Hier wollten wir etwas Licht ins Dunkle leuchten. Hier wollten wir diese Blackbox der Regulierung, die wollten wir ein bisschen entzaubern, die Geheimnisse.
Und was ist dabei herausgekommen? Wann wird denn beispielsweise ein Beitrag gelöscht?
Nun, ein Beitrag wird dann gelöscht, wenn er Facebooks Regeln widerspricht. Zum Beispiel, wenn jemand zu Gewalt aufruft oder wenn jemand besonders starke Hassrede von sich gibt. Facebook löscht einerseits nach dem jeweiligen nationalen Recht. So ist zum Beispiel im deutschen Facebook ist Holocaustleugnung verboten, weil es ein deutsches Gesetz dagegen gibt. In Amerika wäre Holocaustleugnung zum Beispiel gesetzlich erlaubt. Hier hat sich aber Facebook beschlossen, dass sie nach ihren internen Regeln das auch nicht möchten und das auch löschen wollen. Schwierig wird es in den Bereichen, in Deutschland zum Beispiel, wo Facebook Inhalte löscht, die eigentlich nach dem Grundgesetz erlaubt wären.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
Nun, die rechtsradikale Partei Der Dritte Weg, deren Profil wurde von Facebook gelöscht. Dann hat allerdings das Bundesverfassungsgericht Facebook gezwungen, das Profil wieder zu eröffnen, wieder zur Verfügung zu stellen, mit der Begründung, dass die Grundrechte dieser kleinen Partei verletzt wären.
Sie schreiben ja in Ihrer Studie auch von einem Quasi-Gericht bei Facebook. Was heißt das genau?
Facebook baut sich eine private Rechtsordnung und dazu gehört nicht nur ein privater Gesetzgeber, sondern inzwischen auch ein privates Gericht. Facebook hat mit Beginn dieses Jahres ein Oversight Board ins Leben gerufen. Das ist soll eine Gruppe sein von Expertinnen und Experten, die Facebook dabei helfen, welche Inhalte gelöscht werden sollen und welche nicht. Mark Zuckerberg hat vor einigen Monaten schon gesagt, er möchte nicht mehr alleine diese Entscheidungen treffen. Er möchte also die internationale Gemeinschaft, die globale Öffentlichkeit stärker integrieren. Natürlich auch, um damit legitimere Ergebnisse zu bekommen. Man denke so an die letzten großen Diskussionen um gelöschte Inhalte, etwa das Bild des Mädchens, das zum Opfer wurde eines amerikanischen Napalmangriffs im Vietnamkrieg. Das wurde von Facebook zuerst gelöscht. Dann kam es zu einem großen Skandal und Facebook hat gesagt, naja, wir erkennen an, dass dies zwar eigentlich unseren Nutzungsbedingungen widerspricht, das zeigt Nacktheit, das zeigt ein Kind, aber aufgrund der besonderen historischen Bedeutung des Bildes werden wir es doch wieder online stellen. Und diese Entscheidungen wollen sie nicht mehr alleine treffen und haben deswegen ein globales Expertengremium ins Leben gerufen.
Ihre Studienergebnisse sind jetzt aber gleichzeitig auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit für Facebook.
Nun, wir haben gezeigt, dass Facebook sich in den letzten Jahren verstärkt bemüht hat, bessere Regeln zu entwickeln, legitimere Regeln. Und das tun sie dadurch, dass sie mit mehr Akteuren sprechen. Das ist eine sinnvolle Entwicklung, die in eine gute Richtung zeigt. Und die zeichnen wir nach, zeigen aber auch gleichzeitig auf, wo es noch Verbesserungspotenzial gibt. Ich finde, es ist sehr sinnvoll, dass man, wenn Unternehmen etwas richtig machen oder zumindest in die richtige Richtung sich entwickeln, das auch positiv hervorhebt. Vergleicht man etwa Facebook mit anderen sozialen Plattformen wie etwa TikTok, dann merkt man, dass hier Facebook weit offener ist gegenüber der internationalen Gemeinschaft. Leaks haben ja gezeigt, dass die internen Regeln, nach denen etwa TikTok moderiert, hochproblematisch sind mit Blick auf die Menschenrechte. Das heißt, ja, man sollte Facebook und Google und die anderen Großen kritisieren, wenn sie was falsch machen. Ihre Datenschutzpraktiken kann man kritisieren. Aber man muss auch aufzeigen, wenn hier positive Entwicklungen sind.
Bleiben Sie weiter in Kontakt mit Facebook?
Wir sind noch nicht fertig mit der Studie. Wir werden auch weiterhin beobachten, welche Rolle dieses Gericht, dieses Oversight Board für Facebook hat und wie es Facebook beeinflusst in der Entwicklung neuer und besserer Normen. Wir werden aber das Projekt auch ausweiten auf andere Plattformen. Wir denken, dass je mehr Licht in diese interne Entwicklung von Regeln geschienen wird, desto besser ist es für die Öffentlichkeit. Wir dürfen nicht vergessen, ein großer Teil unserer öffentlichen Kommunikation, der Kommunikation unter Menschen, die wichtig ist für die Entstehung einer zivilgesellschaftlichen Diskurssphäre, also einer Sphäre, wo wir darüber reden, wie wir die Zukunft gestalten wollen, welche Entscheidungen wir als Gesellschaft treffen wollen, findet in privaten Räumen statt. Und diese privaten Räume folgen privaten Regeln. Über diese privaten Regeln haben wir lange Zeit nicht gesprochen. Wir versuchen zu zeigen, dass wir das tun müssen und wir versuchen zu zeigen, wie ein Unternehmen zumindest hier erste Schritte in die richtige Richtung geht.
Sagt Matthias Kettemann, Forscher am Hans-Bredow-Institut, der sozusagen Feldforschung bei Facebook machen durfte. Indymedia.org, so heißt ein internationales Medienprojekt von linken Aktivisten, das vor über 20 Jahren gegründet wurde. In Deutschland ist das Netzwerk seit 2001 aktiv und hatte bis vor 2,5 Jahren einen radikalen Ableger. Der hieß linksunten.indymedia.org und wurde vom Innenministerium aus dem digitalen Verkehr gezogen. Grund: Die Informationen seien linksextremistisch. Ob das nun wirklich so ist, darüber verhandelt ab morgen das Bundesverwaltungsgericht. Geklagt haben Betreiber der Seite links unten. Und Michael Voregger erläutert uns die Details.
Es ist fast 2,5 Jahre her, als der damalige Innenminister Thomas de Maizière das Internetportal links unten in die Media schließen ließ und das Angebot verbot. Hier hatten vorgeblich linksradikale Gruppen wiederholt Erklärungen zu politisch motivierten Anschlägen veröffentlicht, etwa rund um den G20-Gipfel in Hamburg im Jahr 2017. Begründet wurde das Verbot auch damit, dass es hier Aufforderungen zu Sachbeschädigungen gab und Anleitungen zum Bau von Brandsätzen veröffentlicht wurden.
Dieses Verbot richtet sich ausdrücklich nicht gegen das weltweite Netzwerk Indymedia. Dieses Verbot richtet sich vielmehr ausschließlich gegen den linksextremistischen deutschen Ableger. Links unten Indymedia ist die bedeutendste Internetplattform für gewaltbereite Linksextremisten in Deutschland.
Das Innenministerium hat zur Begründung der Verbotsverfügung ausgeführt, dass eben über in links unten in die Media in erheblicher Anzahl strafrechtliche Inhalte verbreitet worden sind, also Aufforderungen zu der Begehung von Straftaten, eben auch die Billigung von Straftaten.
Boris Burkhardt ist Professor für Strafrecht an der Humboldt-Universität in Berlin. Er ist Vorstandsmitglied in der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Allein die Anzahl von Beiträgen mit strafbarem Inhalt reicht seiner Ansicht nach nicht für ein Verbot aus. Ein Argument: Bei links unten in die Media konnte praktisch jeder posten, was er wollte, wie bei anderen sozialen Netzwerken.
Zum anderen ist es eben so, wie ich sagte, eine Internetplattform, über die Meinungsäußerungen stattfinden, Postings der verschiedensten Art publiziert werden, die bei weitem, wenn man sie jetzt sozusagen zahlenmäßig ins Gewicht drücken würde, nicht jetzt in ihrer Mehrzahl verbotene oder sogar strafbare Inhalte betreffen. Da die ganze Plattform dann zu schließen über dieses Vereinsverbot, erachten wir eben auch im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der einen Rechtsstaat ja grundsätzlich prägt, für problematisch.
Wenn es um illegale Inhalte auf einer Webseite geht, dann können Diensteanbieter per Telemediengesetz zur Löschung der Beiträge verpflichtet werden. Links unten in die Media wurde allerdings mit einem juristischen Schachzug verboten, über das Vereinsrecht. Das Innenministerium stufte die Webseite als Verein ein, obwohl die Betreiber sich nicht so definieren. Ein Nachrichtenportal zu verbieten wäre dagegen wegen der grundgesetzlich geschützten Pressefreiheit mit hohen Hürden verbunden. Links unten in die Media ist 2008 als regionales Portal für Süddeutschland entstanden und hat danach eine wichtige Rolle in der linksradikalen Szene in Deutschland gespielt. Das Portal ist ein Ableger des weltweiten Indymedia-Netzwerks, das vor über 20 Jahren zu den Protesten gegen die Welthandelskonferenz in Seattle gegründet wurde.
At intersections near the convention center, protesters were systematically beginning to shut Seattle down.
Wegen Auseinandersetzungen zwischen Globalisierungskritikern und der Polizei konnte das Treffen nicht wie geplant ablaufen. Die Ereignisse 1999 sind im Rückblick der Beginn einer neuen weltweiten globalisierungskritischen Bewegung. Wenige Tage vor den Protesten gegen die Tagung ging die erste Indymedia-Seite online, sagt Soziologe Simon Theune von der TU Berlin.
Mit der Idee, wir müssen der Medienberichterstattung, die undifferenziert über die Proteste berichtet, etwas entgegenstellen, die eigene Perspektive der Protestierenden. Das heißt, es war von Anfang an gedacht als ein Beitrag zur Gegenöffentlichkeit während dieser Gipfelproteste, um den Menschen auf der ganzen Welt eben die Ereignisse aus der Perspektive der Demonstrierenden zu zeigen.
Die Bewegung entstand zu einem Zeitpunkt, als sich der Zugang zum Internet und digitale Fotografie verbreiteten. Jeder Einzelne konnte ohne Vorkenntnisse Fotos und Texte veröffentlichen. Vor 20 Jahren gab es weder Wikipedia noch Blogs oder Social Media. In Seattle konnten die vielen Reporter, Fotografen und Videofilmer ihre Inhalte einfach online stellen. Heute ist Indymedia nicht mehr der zentrale Ort, um Informationen aus sozialen Bewegungen zu verbreiten und einzuholen. Die Bedeutung nimmt ab, weil Aktivisten Nachrichten verstärkt über Facebook, Twitter und YouTube verteilen. Soziologe Simon Theune.
Das heißt aber nicht, dass die Idee hinter Indymedia überflüssig ist. Die wird weiterentwickelt und gerade bei so größeren Anlässen wie Gipfelprotesten gibt es auch das, was damals in Seattle schon entwickelt wurde, nämlich ein Medienzentrum, was parallel zu dem offiziellen Medienzentrum organisiert wird, wo es Pressekonferenzen gibt, Infrastruktur für die Produktion von Beiträgen. Das haben wir zuletzt gesehen 2017 bei den Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg.
Das Bundesverwaltungsgericht wird jetzt entscheiden, ob das Verbot gegen links unten Indymedia Bestand hat. Das Innenministerium hatte bei dem Verbot argumentiert, Beiträge auf der Seite richteten sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und liefen Strafgesetzen zuwider, weil dort zum Beispiel zu Gewalt gegen Polizisten aufgerufen werde und Körperverletzungen, Brandstiftungen und Anschläge propagiert würden. Die Verfahren gegen die Betreiber der Seite wegen der Verbreitung strafbarer Inhalte sind inzwischen allerdings eingestellt.
Morgen verhandelt das Bundesverwaltungsgericht über die linksextremistische Seite indymedia.org. Michael Voregger berichtete. So, und jetzt schwenken wir nach Polen. In Warschau trafen sich heute Mittag nämlich Journalisten mit der stellvertretenden Präsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova. Und der liegt die Freiheit des Wortes, also die Meinungsfreiheit, besonders am Herzen. Der polnische öffentlich-rechtliche Rundfunk steht derzeit dagegen eher unter dem Einfluss der nationalkonservativen Regierung. Und das ist vielen Journalisten ein Dorn im Auge. Martin Sander war für uns mit dabei bei dem Treffen. Herr Sander, was versprechen sich die polnischen Kollegen denn von dem Besuch der Kommissarin?
Ja, Frau Köster, das war eine Gruppe, ein Club kritischer Journalisten, der das Gespräch gesucht hat, um über die Verletzung der Medienfreiheit in Polen Bericht zu erstatten. Und das hat man auch gemacht. Frau Jourova hat sich das auch alles genau angehört, auch ihre zu der Kritik zum Teil zustimmende Meinung geäußert. Und im Kern geht es bei der Kritik dieser Journalisten um die Situation des öffentlichen Rundfunks und des Fernsehens in Polen. Der ist in den letzten 4 Jahren, da stimmte man vollkommen überein, also die Vertreterin der EU und die Journalisten, zu einem Staatsfunk verkommen. Und dazu gibt es inzwischen auch viele Dokumentationen. Unter anderem hat eine Gruppe, von denen auch welche heute mit bei dem Treffen dabei waren, ein Monitoring gemacht und also eine Dokumentation der Nachrichtensendungen der letzten Jahre vorgestellt. Und da stellt sich eben heraus, dass insbesondere in den Nachrichten- und Informationssendungen nicht mehr ausgewogen berichtet wird, sondern dass das eigentlich propagandistisch und, wie die Autoren der Studie meinen, auch manipulativ ist. Und Stanisław Jędrzejewski, einer, der an dieser Studie beteiligt ist, ein Professor für Mediensoziologie in Warschau und auch ein jemand, der in den öffentlichen Medien in vergangenen Jahren immer wieder eine Rolle gespielt hat, der hat sich dazu auch noch mal detailliert geäußert. Den hören wir uns jetzt mal an.
Was die Nachrichtensendungen im öffentlichen Rundfunk und Fernsehen betrifft, muss man ohne jeden Zweifel feststellen, es handelt sich um reine Propaganda mit Elementen der Manipulation. So war es auch bei den letzten Kommunalwahlen im Herbst 2018, so war es bei den Wahlen zum EU-Parlament im Frühjahr 2019 und so war es bei den jüngsten Parlamentswahlen im Oktober 2019. Besonders bei den Kommunalwahlen kam es in den Nachrichtensendungen eindeutig zum Hate Speech, zu Hassreden. Besonders drastisch richteten sich diese gegen den damaligen Präsidenten der Stadt Danzig, Pavel Adamowicz.
Ja, Frau Köster, ich muss noch was ergänzen dazu. Die Hörer wissen nicht, wer Pavel Adamowicz ist. Der Bürgermeister von Danzig ist ja nach einer Hetzkampagne von einem angeblich Verrückten, aber vielleicht auch von einem politischen Fanatiker erstochen worden. Da hat es natürlich schon, deshalb ist dieser Fall Adamowicz so wichtig, aber es gibt zahlreiche andere Fälle. Eine der jüngsten ist die Affäre im öffentlichen Rundfunk und Fernsehen um den oppositionellen Anführer des Senats. Der Senat ist ja in der Hand der liberalen Opposition, Herrn Grodzki. Und dem wurde eine Korruptionsaffäre als Arzt, als Chirurg angehängt, ohne jegliche Beweise zu nennen. Aber die Kampagne war die letzte große Kampagne gegen einen Oppositionspolitiker. Man kann viele andere Beispiele nennen.
Herr Sander, der polnische öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja Mitglied der EBU und es gibt ein polnisches Rundfunkgesetz mit einem Artikel, in dem die Ausgewogenheit der Informationen, also die Distanz der politischen Berichterstattung zu politischen Parteien geregelt ist. Wird das jetzt alles ignoriert?
Ja, zum Teil wird das ignoriert, zum Teil wurde auch mit Parlamentsmehrheit wurden Änderungen dieser Gesetzesregelungen geschaffen. 2016 wurde beispielsweise ein Aufsichtsrat in den öffentlichen Medien installiert, wo die Mitglieder Politiker, Abgeordnete der Parteien sind, also die Mehrheit in dem Gremium, das bedeutet direkt Politiker der Regierungspartei, können Chefredakteure, können Programmleitungen ernennen oder wieder abberufen. Das ist das deutlichste Beispiel. Und ansonsten wird viel ignoriert, ja.
Und wie viel Einfluss hat der öffentliche Rundfunk im Moment im Vergleich zu den anderen Medien?
Der öffentliche Rundfunk hat in den Großstädten nicht so einen großen Einfluss, weil es private Konkurrenz gibt. Mehrere sehr starke, eher liberal orientierte Fernsehsender. Besonders in der Provinz und bei Leuten, die eigentlich wenig Medien nutzen, hat er doch einen großen Einfluss und da kann er seine manipulative Kraft auch sehr stark entfalten. Deshalb auch dieser Bericht und diese Kritik besonders gemünzt auf die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Martin Sander zum Besuch der stellvertretenden Präsidentin der EU-Kommission Vera Jourova in einem polnischen Journalistenclub.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Wieland Fischer, ich bin Leiter der Lokalredaktion der Tagespost und Thüringer Allgemeinen in Gotha. Unsere morgige Titelgeschichte heißt Radweg-Initiative gibt nicht auf und berichtet davon, dass die Anwohner des Nessetal-Radwegs, eines zentralen Radwegs quer durch das schöne Gothaer Land, gerne eine Anschlussverbindung an diesen Radweg hätten. Diese Initiative heißt Geradewegs, Rad und Weg, dabei groß geschrieben, weil Radwegeverbindungen für uns ganz wichtig sind.
So, und zum Schluss habe ich noch einen Tipp für Sie für heute Abend zum Hören. Aufklärer unter Verdacht, was Whistleblowern und investigativen Journalistinnen droht. Um 19.15 Uhr unser Feature oder jetzt schon auf der Deutschlandfunk-Seite abzurufen. Für Medias Res verabschiedet sich am Mikrofon für heute Bettina Köster.